mache jetzt aber ein Immobilieninvestment, dann steckt da ja viel mehr Risiko drin. Dein Mieter fällt aus, das Objekt brennt ab, irgendwas, Sturm, Fluten und so weiter. Genau. Ja, das kann ja alles.
Verwaltungsaufwand.
Verwaltungsaufwand, ja genau, aber Cashflow fällt viel, viel schneller auch aus, sozusagen. Dann brauche ich ja auf diese Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe einen entsprechenden Zinsaufschlag, weil ich brauche ja als Investor, muss ich ja das Risiko abfangen mit meiner Rendite. Ich brauche entsprechend mehr Rendite, wenn ich in die Immobilie halt investiere. Und wenn ich halt blind Liegenschaftszinssätze übernehme, dann kann das dazu führen, dass ich heute Nettoanfangsrenditen dann errechne, ja, sozusagen, die im unterhalb der Bundesanleihe liegen.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während wir uns heute einem, also persönlich finde ich, sehr, sehr wichtigen, tollen und sehr, sehr interessanten Thema widmen.
Wie eigentlich jede Woche.
Ja, da hast du recht. Aber wir schauen jetzt mal ein wenig über den Residential-Tellerrand hinaus. Residential habe ich gelernt. Nicht direkt in Commercial, sondern mehr in das Thema Immobilie in der Gesamtheit des Kapitalmarkts. Und dafür, weil Patrick und meine Bankerzeit ja schon ein wenig her ist, haben wir uns einen hochkarätigen Gast eingeladen, und zwar den lieben Tim Erbe. Wir freuen uns, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Bin natürlich ein bisschen aufgeregt gewesen schon vorher. Anne, du hast mir das im Vorgespräch schon mitgegeben. Ihr habt neue Zahlen bekommen und das beeindruckt mich sehr. Und ich muss sagen, also herzlichen Glückwunsch. Patrick hatte das ja mal bei LinkedIn gepostet. 20.000, ihr seid deutlich größer geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Wir sind jetzt bei 25.000, genau. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Das ist letzte Woche der Stand.
Genau, also ihr habt eine große Reichweite. Guter Freund von mir, der ist auch Sachverständiger im Hohen Norden, beim Patrick, bei Husum ist der.
Mhm. Und, oh, das ist auch meine Gutachterausschuss-Hut.
Ah ja, okay, sehr gut. Genau, wir haben einen guten Austausch, ist Kommilitone von mir, guter Freund, und der meinte neulich zu mir, Mensch, ich habe hier einen Podcast gefunden. Ich sage, ja, was denn? Und dann, ja, Sachverstand mit Herz. Ich sage, ja, die kenne ich, die zwei. Wie, du kennst die? Ja, der ist richtig gut, der Podcast, und er hört das immer, und genau, und jetzt letzte Woche kam dann auch ein CBI-Kollege auf mich zu und auch Bewerter und meinte dann so, ja, da wurde gesagt, in den letzten Minuten, hier Leerstände, da fragen wir den Tim Erbe, so stimmt das, kommt der da wirklich? So, ja, da kommt er, ja, sagen wir mal gespannt.
Genau. Live und in Farbe,
jetzt live und in Farbe. Homie. Ja, jetzt bin ich Homie, ja, vielen lieben Dank, also ja, ehrt mich, dass ich hier sprechen darf. Er macht echt einen guten Job. Ich habe ja vor meiner angestellten Gutachterkarriere war ich ja auch mal selbstständig und bin da so echt ins kalte Wasser gesprungen, und hätte es euch da vorher schon mal gegeben, hätte ich auf jeden Fall schon viele, viele Insights mehr mitbekommen, die man dann erst so in dem Laufe sozusagen der ersten Jahre der Selbstständigkeit dann halt selber erfahren muss. Mhm. Und ich finde es eigentlich so beeindruckend, weil es holt mich immer so ein bisschen wieder ein, wenn ihr sprecht. Also gerade so die ersten Folgen, die ihr gemacht habt, wie positioniere ich mich am Markt? Ich habe der Patrick, den habe ich so im Kopf, du sagtest mal ja, lass dich im Privatauftrag, im Parteienvortrag von beiden beauftragen, weil es kommt doppelt und dreifach zurück, weil du einfach mehrfach dann empfohlen wirst, weil du ja das Problem für alle aus der Welt schaffst. Das kann ich so bestätigen, und da muss ich sagen, das habe ich selber auch erfahren, ja. Also immer dieses Streitthema, das macht ja auch was mit einem selber als Gutachter. Du wirst ja in der Regel halt, gerade im Privatkundenbereich, wirst ja immer so zu einem Streit hinzugezogen. Das macht ja auch selber was mit dir, ja.
Ja.
Und genau, also wenn man sozusagen da so agiert, ist das vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig. Da brauchst du irgendwo jeden Euro und bist froh, wenn du angefragt wirst. Und dann in dem Moment zu sagen, so halt, warte mal, wir holen mal noch die andere Seite ins Boot. Das kostet ja auch wieder Aufwand sozusagen und Zeit. den anderen dann praktisch auch mit zu überzeugen, dass man da halt der Richtige ist. Das zeugt schon von Größe in dem Moment, ja, dass man halt sagt, ich trete da erstmal zurück, weil es kann ja auch schief gehen. Ja. Und
oh ja.
Wenn das eben nicht schief geht und man hat für beide eine Lösung parat, umso besser, ja. Also dieses Empfehlungsgeschäft ist einfach sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen auch, wenn du in Konkurrenz trittst zu vielleicht schon zertifizierten Kollegen, öffentlich bestellt und vereidigten Kollegen. Das ist ja dann auch nicht immer so einfach. Ja.
Gerade die haben das ist eigentlich total einfach, weil die haben ja alle keine Zeit. Die stehen ja dem Markt gar nicht mehr zur Verfügung. Ich stelle das ja auch immer wieder fest.
Das stimmt wohl. So viele gibt es auch nicht mehr. Also ich weiß, die IHKs, die beknien händeringend den noch Titelträgern und also die Stempelträger, gerade die öffentlich bestellt und vereidigten, klar, dass sie doch bitte diesen Stempel behalten. Ich war vor vielen Jahren mal bei den IPOS-Sachverständigen-Tagen in Dresden. Da war genau das Thema Zertifizierung oder öffentliche Bestellung. Ich glaube, da waren 300 Leute, da sind noch gefühlt 5 aufgestanden, die einen ÖBOV-Stempel hatten. Und
ja.
Die waren schon leider älteres Semester. Und der eine meinte dann auch, sehr netter Kollege, meinte dann auch, ja, mich bekniet die IHK seit Jahren, dass ich diesen Stempel nicht abgebe, weil sie finden einfach keinen. Und genau, ja, muss man einfach gucken.
So. Tatsächlich.
Als ich voriges Jahr öffentlich bestellt wurde, habe ich kurz gefragt, wie ich mich denn in die Altersriege der ÖBOVs hier im Kammerbezirk einordnen darf. Und mir wurde mitgeteilt, ich sei der Jüngste mit 44. Habe ich ja. gesagt, vielleicht bin ich auch bundesweit unter den Top 10 wahrscheinlich. Und das ja, hält mich also jung.
Ja, genau. Also das ist voll crazy. Es ist echt crazy, weil ich sag mal, man ist ja auch selber keine 18 mehr. Und wenn man das dann so selber mal dann einordnet, ich habe das im Gutachterausschuss gehabt, da bin ich, ja, als ich das erste Mal bestellt wurde vor ein paar Jahren, war ich auch mit Abstand der Jüngste und die nächst ältere Kollegin war 20 Jahre älter als ich. Und das war so, wow, okay, cool, wir haben, glaube ich, hier so ein Nachwuchsproblem. Und wenn man auch mal Robert Gregenbring zuhört, dann sagt er ja genau das. Also das ist halt einfach schwierig, ne? Anne, wir hatten uns ja auch auf den neuen Geodays kennengelernt. Das war ja genau kurz da, wusste
vielleicht
ich ja
für unsere Hörerinnen und Hörer muss man sagen, ja. Das ist die Thüringen-Connection, die kommen da alle aus Thüringen, ne?
Ich wollte nämlich gerade jetzt mal dazu einleiten und sagen, Tim, wir haben ja zueinander gefunden auf den OnGeoDays 2024 tatsächlich. Mhm. Und ja, wir beide sind jetzt Teil der Erfurter Betongoldbande, was das bedeutet.
Oh Gott.
Das werden wir noch später vorstellen. Tatsächlich Grüße gerne aus in der Nähe Bonn. Ja, und ich glaube, wir haben halt hier einfach noch ein anderes Thema als in manch anderen ballungsreicheren Gebieten. Ne? Also wenn ich jetzt hier an das Verzeichnis in Gera denke, wie die IHK kam, jetzt bin ich völlig, völlig aufgeregt, die Bestellungsbegleitung der IHK in Gera ist ja jetzt auch nach Erfurt gegangen, tatsächlich dieses Jahr oder soll es nächstes Jahr noch mit werden. Aber wir haben, glaube ich, Stand jetzt nur noch 3. Und einer davon ist derjenige, der sich hier gerade kaputt lacht. Und ich weiß gerade gar nicht, warum.
Nee, ich finde immer so schön, wie du die Region immer so umschreibst.
Ja. Also ich muss schon sagen, nee, Patrick, deswegen bist du nicht Teil der Erfurter Betonwelt.
Ja, ich
jetzt kannst du da mal drüber nachdenken, wirklich, schäm dich. Na gut, wieder zurück zum Thema.
Wir haben schon auch gute Kollegen, also gerade auch in den Gutachterausschüssen und auch die, die zertifiziert sind und auch öffentlich bestellt sind oder auch die, die es nicht sind oder noch nicht sind. Das sind schon gute Leute auch dabei.
Jetzt müssen wir nur noch mal kurz zusammenfassen, wer du eigentlich bist, weil das wissen die Leute jetzt immer noch nicht. Du musst jetzt nochmal irgendwie was zu dir sagen, sonst denken die sich, haben die sich jetzt ein Groupie eingeladen?
Ja, genau.
Aber Tim, hol aus, weil du hast ja, ich sag mal, wie du schon angeteasert hast, eine Vergangenheit neben deiner jetzigen.
Also erstmal vielen Dank für die Blumen, dass ich hier sprechen darf. Tim Erbe ist mein Name. Ich bin BWLer, studiert. Habe nach dem BWL-Studium einen Einstieg in die Immobilienbranche gesucht. Damals war aber eine Zeit, als ich fertig geworden bin mit dem Studium, da gab es nicht viel zu holen. Ich wollte unbedingt in Thüringen bleiben. Hatte eigentlich auch so ein bisschen Projektentwicklung so im Hinterkopf. Bin dann untergekommen in einer Immobiliengesellschaft, die Maklerei, Hausverwaltung gemacht hat, aber auch ein Bauträgergeschäft aufgebaut hat. Und das waren so meine ersten Schritte in der Immobilienbranche. Also Maklerei, ganz klassisch, Mietwohnungen, Kauf, Verkauf, Da habe ich erstmal so mitbekommen, wie Immobilienmarkt funktioniert, Angebot und Nachfrage. Also gerade so im Privatkundenbereich lernt man das auch sehr, sehr schnell. Und dann auch das Bauträgergeschäft, Projektentwicklung, das war sehr, sehr spannend, weil man dann Einblick bekam in Baurechtschaffung, in vorhabenbezogene Bebauungspläne, wie geht das, was sind Baulasten, Altlasten und so weiter. Und da bin ich dann auch schon mit den ersten Gutachtern in Kontakt getreten. So, und dann haben wir viel Grundstücksakquise gemacht und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie hören die immer alle zu, ne? Wenn der aufs Grundstück kam, dann das war irgendwie klasse, ne? Das hat mir so imponiert. Und dann habe ich gedacht, okay, du willst auch das mal haben, ne? Wenn du mal zu einem Termin gehst, dann soll dir mal alle zuhören. Und das fand ich nämlich so toll. Also das ist einfach dieses, der Makler hat immer so ein Imageproblem teilweise auch im Privatkundenbereich, ja. Und das ist auch ganz schwer auch wettzumachen. Also du kannst ja studieren, wie du möchtest, aber es bleibt immer dieses Imageproblem. Das gibt einfach auch so, ja, gibt ja immer so Umfragen jährlich, ne? Welche Berufsgruppen haben das größte Imageproblem? Ich glaube, Autohändler, Banker und Makler werden da immer genannt auf den ersten Plätzen. Das musst du erstmal auflösen. Das ist gar nicht so einfach. Also vor allen Dingen im Privatkundenbereich. Gewerblich sieht es ein bisschen anders aus, muss man auch wirklich dazu sagen. Und ja, dann ging es für mich dann zu IPOS nach Dresden. Da habe ich die erste Stufe gemacht, Sachverständiger für Immobilienbewertung. Und dann hieß es für mich, genau das willst du machen, das ist deine Passion, da hast du Lust drauf, kannst Leuten helfen und bist irgendwie ein Experte, also du wirst halt anders wahrgenommen. Und dann ging es auch direkt in die Selbstständigkeit und ja, da habe ich so die ersten Sporen mir verdient. Es war nicht einfach, das muss man auch dazu sagen, vor allen Dingen als noch nicht Zertifizierter, das war relativ schwer, da überhaupt Fuß zu fassen. Und vor allen Dingen, ich war ja halt auch in Thüringen, das heißt, da gab es auch noch mehr öffentlich bestellt und Vereidigte, auch bei den Privatkunden und so weiter, an gewerbliche Kunden. Da war gar nichts zu denken als nicht zertifizierter Kollege sozusagen. Das war ganz, ganz schwer, da überhaupt reinzukommen. Und ja, bei den privaten Eigentümern, da war es immer so, ja, du musst einen öffentlich bestellt und vereidigt nehmen und da halt so sagen, ja, nee, du kannst auch mal einen freien nehmen, kommt auf den Zweck drauf an, wo dein Gutachten vorgelegt wird beispielsweise. Das war schon nicht so einfach. Und dann war ja auch das Problem, wie oft kommt denn derjenige, der eine Wertermittlung braucht oder wie oft braucht man überhaupt im Privatkundenbereich eine Wertermittlung? Du kannst ja schlecht skalieren. Also das heißt, wie Herr Meier, der kommt ja jetzt nicht zweimal im Jahr, es sei denn, er ist Privatinvestor oder so, ja, und braucht dich oder so. Und ja, geschieden wird jetzt zwar auch und vererbt wird auch, aber jetzt ja nicht mehrfach von den gleichen. Ja. So, vielleicht bei der Scheidung oder so, ne? Oder aber. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Naja, am Ende ging es für mich dann auch drum, ich wollte immer ja auch die großen Objekte mal bewerten, ja. Und wer bewertet die denn? Also auch wir haben ja ich bin ja Flachland-Thüringer, komme aus Weimar, kenne Erfurt gut, ja, als Landeshauptstadt wohne auch in Erfurt. Auch da gibt es ja große Shoppingcenter, Einkaufszentren, große Logistikhallen und so weiter. Und ich wollte einfach wissen, ja, das muss doch irgendeiner auch bewerten. Ja, und dann war dann irgendwann der Weg dann ja zu CBRI ging es dann für mich damals als Senior Consultant. Ich war damals schon zertifiziert und habe dann festgestellt, wer so die ganz großen Sachen auch bewertet, auch Portfolios und so weiter. Das stemmst du nicht mit einem Ein-Mann-Büro. Das geht nicht. Und das ist einfach eine andere Welt. Da muss man eintauchen, das muss man wollen können, weil es doch tatsächlich von den Ein-Mann-Büro oder Zehn-Mann-Büro halt einfach weggeht. Und das fasziniert mich und beeindruckt mich auch jeden Tag neu, was da möglich wird mit 100 Mann, also mit 100 Kollegen, welche Marktdurchdringung auch so ein großer Player auch hat. CBRI ist der größte Immobiliendienstleister der Welt, ja, 140.000 Mitarbeiter weltweit. Und das ist schon spannend. Also es gibt so einen lebenszyklusübergreifenden Ansatz. Das heißt, CBRI hält alle Dienstleistungen vor, die man im Lebenszyklus eines Grundstücks oder einer Immobilie benötigt. Ja. Mhm. Und wir haben natürlich auch eigene Research-Abteilungen. Das hast du als Ein-Mann-Büro nicht. Ja, du kannst dir
das habe ich natürlich auch.
Hast du? Weiß ich nicht, ob du
montags morgens in mir drin quasi.
Der Ökonom in mir. also Spaß beiseite, das ist wirklich toll. Das ist wirklich Daten sammeln ist das eine, Daten erheben. Aber die Daten auszuwerten und auch abzuleiten, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und das geht tatsächlich, dass man halt weltweit guckt, europäisch und dann auf Deutschland. Also das ist wirklich toll, wenn irgendwo eine Zentralbank hustet in der Welt, dann kann man halt eben gucken, was hat denn das so für Auswirkungen. Das ist ganz, ganz spannend. Und am Ende bringt es einen dazu auch, der Allrounder ist so ein bisschen weg in so einem großen Unternehmen. Das heißt, wir bilden eigentlich Experten aus. Das sieht man auch, wie die Großen aufgestellt sind. CBI ist ja zwar der größte, aber es gibt ja noch andere Häuser, die auch so aufgestellt sind. Wir haben Experten, die bewerten den ganzen Tag Büro. Wir haben Experten, die bewerten den ganzen Tag Retail. Wir haben aber auch Experten, die den ganzen Tag einen bestimmten Zweck bewerten. Da bin ich zum Beispiel einer von. Also ich bin in einer Sparte bei uns, in einer Säule sozusagen, die macht kreditwirtschaftliche Immobilienbewertung. Und da verantworte ich zum Beispiel alle Bewertungen für Sparkassen, Feuerbanken, also für so regional aufgestellte Kreditinstitute. Und mein großer Vorteil ist, dass ich halt ja vielleicht ein Experte bin so für kreditwirtschaftliche Immobilienbewertung, also Markt- und Beleihungswertermittlung. Aber ich hole mir das Know-how meiner Kollegen zum Beispiel ein. Also jetzt weiß ich zwar, wie man eine Logistikimmobilie bewertet oder ein Hotel bewertet oder ein Krankenhaus bewertet, das weiß ich. Aber in dem Moment frage ich natürlich auch dann das jeweilige Fachteam. Und das ist ganz, ganz hilfreich. Umso schneller geht das auch innerhalb der Bewertung. Also wir haben viel zu tun mit Automatisierung, viel mit Datenbanken zu tun. Wo kriegst du heute Daten her für ein Krankenhaus? Da wirst du Probleme bekommen als Ein-Mann-Büro oder Ein-Frau-Büro. Auch der Zugang zu Datenbanken. Also es ist jetzt nicht so, dass, also so Open Data oder so, das ist jetzt nicht so einfach für Commercial-Objekte. Das geht vielleicht noch für Büro, weil Büro wird noch viel gehandelt oder auch die Gutachterausschüsse können auch immer mal für Büroobjekte oder Wohn- und Geschäftshäuser auch mal Liegenschaftszinssätze ableiten, ja. Aber für Krankenhäuser wird es dann schwierig oder für eine Veranstaltungshalle.
Habe ich dazu mal eine Frage, und zwar, ich habe jetzt folgenden Fall. Mich hat der Vorstand einer regionalen Volksbank angerufen und hat gesagt, Herr Bayer, wir haben hier ein Problem, wir haben hier was, das können wir selber nicht bewerten, weil uns das Know-how dafür so ein bisschen fehlt. Könnt ihr das machen? Da habe ich gefragt, was ist denn das? Da sagt er, ja, eine Tankstelle mit Autowaschanlage. Da dachte ich, das ist jetzt auch nicht so das Drama. Das haben wir auch schon mal gemacht. Beleihungswert manchmal ein bisschen tricky, aber gut, okay. Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Dann bin ich da hingefahren. Dann war das leider etwas untertrieben. Also diese Tankstelle, die gibt es wirklich. Das war die gute Nachricht. Auf dem Grundstück gab es noch zwei Bürogebäude. Es gibt noch drei Silo-Reinigungshallen, in denen dann so Silo-Fahrzeuge gereinigt werden. Komplett unterkellert mit einer Wasseraufbereitung, mit, ich glaube, die haben, was hat er gesagt, 9 Ölabscheider auf dem Grundstück. Dann gibt es noch zwei Hallen mit Lackiererei und allem drum und dran. Und dann stand ich dann da und dachte, fuck. Und jetzt stelle ich mir das im Leben eines Tim Erbe vor, der hat das dann, steht dann auf dem Objekt und guckt sich das an und sagt, oh, kein Problem. Da freuen sich die Kollegen aus der Research-Abteilung, die dürfen mir da jetzt mal Marktdaten liefern. Und so läuft das dann.
Also in der Regel haben wir einen Kollegen, der das genau bewertet, jeden Tag. Ob das jetzt eine Tankstelle ist oder so. Aber ja, wir haben zwei Stellen.
Ich bin ein Experte für Ölabscheidungsanlagen.
Also es ist tatsächlich so, ich habe... Anne, wir haben uns auf der Expo Real getroffen.
Ja, das war sehr imposant. Also allein schon, weil ihr ja natürlich mit eurem Stand Flaggschiff da seid. Ihr hattet ja eine eigene Infrastruktur. Also das war das schon ganz beeindruckend.
Das beeindruckt mich selber auch.
Fast, ja, tatsächlich, ja. Der Kaffee war auch ausgezeichnet, aber darum geht es jetzt nicht.
Da steht dann so der kleine Tim Erbe immer vor so einem riesen Stand. Ja, und dann denke ich mir immer, wow. Du hast so irgendwie den Namen da draufstehen, ja, und du darfst da jetzt einfach hingehen und gestern.
Hast du fahren, hervorragend gemacht.
Das ist halt
gemacht.
Wirklich toll. Also, ja, danke schön. Aber man muss sich dann selber irgendwann mal zwicken wo man eigentlich so herkommt. Und ich will gar nicht die, das soll jetzt gar nicht so klingen, dass ich die, ich will das gar nicht absprechen, dass ein Mannbüro im Sachverständigenbereich, um Gottes Willen, also das sind Marktteilnehmer, die wir brauchen.
Du weil stehst auch die dann ganze, da aber anders, ne? Du hast ja vollkommen recht, Tim. Also du stehst dann da und denkst dir, ja, gut.
Ne? Ich kenne kenn halt beide Welten her.
Ja, genau.
Aber da muss ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, ich sag mal, Rhein-Endhaus in Sömmerda von Oma Erna würdet ihr ja dann wahrscheinlich auch nicht begleiten, oder? Oder die würde wahrscheinlich gar nicht zu euch finden.
Also wenn es eine Bank oder ein Kreditinstitut ist oder so, dann würden wir das nicht ablehnen oder so. Wir können das auch. Also,
na klar.
Weil wir auch das portfolioweise auch bewerten können und auch schon gemacht haben. Aber in der Regel ist es so, die gerade bei mir in dem Bereich, die Wertermittlungsabteilungen der Kreditinstitute, die sind ja in der Regel nicht aufgestellt mit hohen Zertifizierungen. Das sind sachverständige Mitarbeiter auch, die haben auch vielleicht auch schon eine erste Stufe oder so, die das leiten. Da geht es ja auch darum zu erkennen, habe ich überhaupt das Fachwissen dazu? Und das ist auch das Thema, nicht alles annehmen oder so, wo man irgendwie halt angefragt wird. Also das mit der Tankstelle oder so, das ist dann schon so ein Thema. Also kann ich das überhaupt bewerten? Habe ich überhaupt das Markt-Know-how dazu? Am Ende spiegeln wir ja Märkte wieder. Wir machen sie ja nicht, sondern wir geben ja Angebot und Nachfrage wieder. Das kann ich halt nicht machen in dem Moment, wo ich halt irgendwo mal gelesen habe, so, ja, Kleiber hat gesagt, in 1995 gab es mal für Tankstellen einen Faktor, weiß nicht, 9 oder so. Das überführst du ja jetzt nicht auf 2025. Das geht nicht mehr. Also, das geht von vornherein nicht. So. Und das sind einfach solche Themen. Auf der Expo, ja, ich schlag ganz kurz den Bogen. Auf der Expo habe ich gesprochen, auch mit einer Pfandbriefbank, auch Sparkasse, groß, ja, groß, hohe Bilanzsummen und so weiter. War sehr, sehr guter Austausch und so weiter. Und dann lese ich bei LinkedIn, hat ein Bereichsleiter, mit dem ich auch gesprochen hatte, so, ja, wir machen Kühlhäuser. Und dann so, wow, wie, ihr versteht Kühlhäuser? Also so im Vertrieb. So, das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich ja mit ihm gesprochen und ich habe ihn dann angerufen. Ich sage, Mensch, CBI, wir haben erst im September eine Marktstudie zu Kühlhäusern veröffentlicht. Die ist auch kostenfrei. Also jeder, der im Internet unterwegs ist, kann gerne auch mal bei CBI auf die Seite gehen. Bei Marktdaten Research kann man sich auch für solche Spezialasset-Klassen Marktberichte und so weiter auch mal runterladen. Und dann sagt er, ja, wir haben aufgrund der Marktstudie von euch die Asset-Klasse verstanden. Wir befinden uns aktuell einfach in einem Konkurrenz, ne? Also auch die Sparkassen halt jetzt untereinander sind ja regional irgendwo halt aufgestellt, aber auch die Pfandbriefbanken selber sind ja in einem Konkurrenzsituation. Also derjenige, der halt irgendwie ein Kühlhaus kaufen will und finanzieren muss oder vielleicht ein Portfolio, wo die Dinger drinstecken, der braucht ja auch jemanden, der das halt versteht. Und das macht es so interessant. Also es gibt dann praktisch halt auch von den großen Unternehmen auch Marktstudien zu ganz bestimmten Asset-Klassen, die einfach aktuell sind. Also es gibt zum Beispiel was so Operational Real Estate-Bereich ist, also Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Da gibt es ja auch Studien und so weiter. Das sind aktuelle Marktdaten. Auch das Wohnen ist bei uns ein Riesenthema. So Mehrfamilienwohnen, ja, also die großen Bestandshalter, die müssen ja auch bewertet werden, ja, nicht nur im Ankauf, sondern auch bilanziell und so weiter. Auch da veröffentlichen die großen Häuser quartärlich in der Regel auch aktuelle Marktdaten. Und das sind ja auch Marktdaten, die sind ja auch einsehbar. Und da kann ich nur jedem halt empfehlen, gerade auch bei sinkenden Märkten oder bei volatilen Märkten oder bei Märkten, wo wir gerade eher eine Plateauphase haben, nach 22 oder Mitte 22 ist ja mehr oder weniger, ist ja keine Transaktionen in dem Bereich mehr, oder generell waren ja die Transaktionen einfach rückläufig und dann dementsprechend auch dieser Gleichgewichtspreis aus Angebot und Nachfrage war ja nur in bestimmten Asset-Klassen relativ schnell wieder hergestellt. Wir hinken ja jetzt teilweise noch in bestimmten Asset-Klassen irgendwo halt da hinterher, um diese Gleichgewichtspreise wieder zu bekommen. Da kann ich eben auch mit Gutachterausschussdaten nur schwer was anfangen. Natürlich kann ich da reinschauen und sagen, okay, Modellkonformität, wo liegen die Liegenschaftszinssätze für in dem Bereich, ja, vielleicht für Mehrfamilienhäuser oder für eine Büroimmobilie. Wenn ich dann aber auf den Berichtszeitraum gucke, wo kommen denn die Daten eigentlich her, dann habe ich natürlich halt irgendwo, wenn da steht 21, 22, das heißt praktisch noch in der Niedrigzinsphase, wo wir sehr, sehr hohe Kaufpreise hatten, wo wir auch sehr hohe Rohertragsvervielfältiger halt gesehen haben, und geringe Liegenschaftszinssätze, ja, teilweise auch negative Liegenschaftszinssätze, kann ich die so einfach auf heute überführen? Wahrscheinlich nicht. Und genau. Das ist eben auch der Grund, einfach auch zu schauen, was eigentlich Kapitalmarkt, wie läuft der gerade? Ein Mehrfamilienhaus ist, welches Verfahren, ja, Sachwertverfahren wirst du nicht nehmen als führendes Verfahren, sondern ist eine Renditeimmobilie. Du wirst ein Ertragswertverfahren rechnen im deutschen Bereich. Dementsprechend, da soll eine Rendite erwirtschaftet werden. Jetzt konkurriert ja sozusagen ein Mehrfamilienhaus zwar mit dem anderen Mehrfamilienhaus auch, ja, vielleicht ist das andere Mehrfamilienhaus für einen Euro mehr vermietet und so weiter, also das konkurriert ja schon miteinander, aber konkurriert denn das Objekt der Immobilie nicht auch mit ganz anderen Anlageklassen, die nicht Immobilien sind? Das ist doch eigentlich die Frage, weil du hast ja als Investor nicht nur den Zugang zu Immobilien, sondern du hast ja auch als Investor den Zugang zum Kapitalmarkt und zu ganz anderen Produkten. Und das mal praktisch zu verstehen, worum es da eigentlich geht, das kann man, wenn man sich die Marktberichte auch der Großen anguckt, da wird ganz viel gesprochen von einer Nettoanfangsrendite. Wo liegen aktuelle Spitzenrenditen? Was gibt es da überhaupt für Märkte? Damit sollte man sich beschäftigen, auch wenn man in einem Einmannbüro ist, der vielleicht sein erstes Mehrfamilienhaus bewerten darf. Auch da ist es einfach wichtig, weil es auch die Immowert V vorsieht. Ja, also gibt ja den Begriff des Kapitalmarkts, der ist auch verankert in der Immowert V, dass sich praktisch auch die Preise am Immobilienmarkt nach den Preisen am Kapitalmarkt richten. Und das ist einfach wichtig, einfach mal zu verstehen.
Ich bin übrigens schon jetzt enttäuscht.
Na toll.
Ja, ich hab deinen Rat jetzt befolgt, bin auf die Seite von CBRE. Ich habe Waschhalle, ich habe Tankstelle, Autowaschanlage, LKW eingegeben, überall null Results. Aber Yachthäfen und Kühlhäuser. Und
ja, das soll ich. Abscheidungsanlage ein, vielleicht willst du dann ja was.
Ja, ja, ruf gern mal an. Also die Kollegen, die sind auch Berater und können da entsprechend auch unterstützen. Also so ist es nicht. Einfach mal gucken. Also natürlich, da wird ja ein Aufwand betrieben, alleine den Markt für Kühlhäuser mal zu durchleuchten. Das ist ja, da sitzen ja auch mehrere Köpfe praktisch dran. Deswegen gibt es das nicht zu allen Assetklassen. Ne?
Tatsächlich ist es so, also wir leben ja hier, noch nicht ganz, aber fast so wie ihr am Arsch der Welt. Ne, also
das ist jetzt, nicht
also hinter mir ist Stade zu Ende, also ungefähr da, ja. Und dann kommt wirklich nur noch Moor und ganz, ganz lange gar nichts. Und ich war neulich bei einem Kunden, der will da ein KI-Rechenzentrum bauen in diesem gar nichts. Und da habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Sagt er, ja, hier braucht halt keiner das Internet, das ist hier quasi voll verfügbar. So. Und da habe ich festgestellt, Anne und ich hatten ja in Hamburg eine Universitätsimmobilie zu bewerten. Da war auch ein Teil des Gebäudes zu einem riesen Datacenter umgebaut worden. Das ist natürlich in Zeiten von KI schon gut. Und also da kannst du ja eigentlich nur drauf warten, wann das irgendwann mal kommt. Aber ich glaube, dass auch irgendwann natürlich auch kleinere Datacenter irgendwann ein Investmentobjekt werden
ist es schon.
Kleinen Investorenbereich. Ja, also
ja,
ja wahrscheinlich, ja.
Ist genau. Also wir haben einen Kollegen, der macht das seit 25 Jahren. Die bewerten Datacenter.
Ja, Anne, früher gab es auch schon Computer.
Ja, genau.
Ich hatte mein erstes Handy mit.
also Das gibt es, du hast, da guckt man natürlich auch auf den Standort, ne? Ist der besonders erdbebensicher und so weiter. Also gerade die äußeren Einflüsse, die spielen dann natürlich auch eine Rolle. Wir haben mittlerweile auch Datacenter halt in den Innenstädten, also das gibt es auch, das ist so relativ versteckt. Das wirst du als von außen siehst du das kaum, ne? Also, weil die sind halt integriert in Gebäude. So. Aber da bin ich gar nicht der Experte dafür. Deswegen kann ich das mal abgeben. Aber das Thema ist halt, bewerte mal ein Data Center.
Genau.
Wo fängst du denn an? Bewerte eine Veranstaltungshalle, wo, was weiß ich, große internationale Stars sozusagen auftreten, wo, keine Ahnung, 50.000 Leute reingehen. Wo kriegst du da Comparables her, also Vergleichswerte? Dann wird es ja dann schon schwierig, weil so oft im Jahr wird halt so eine Veranstaltungshalle eben nicht verkauft.
Anne und ich haben das ja schon hinter uns gebracht. Und
ja. Haben festgestellt. Der merkantile Mehrwert von Taylor Swifts Welttour oder irgendwie
so. Oh ja, ja.
Also,
ja,
krass, ja. Man muss sagen, also wir hatten ja eine kombinierte Sport- und Veranstaltungshalle.
Ja, und, weiß ich. Hast du vorgestellt auf den OnGeoDays?
Und die war so, die? Ja.
Habe ich gesehen.
Doch, die, genau. Und man muss sagen, die war ja so defizitär.
Sag das doch hier nicht so. Alles ist in Ordnung, keiner muss sich Sorgen machen. Aber tatsächlich ist ein guter Punkt. Da habe ich auch für mich gelernt, was auch manchmal, ich sag jetzt mal, der schöne Schein im Hintergrund dann tatsächlich auch kaputt macht. Ja,
guck dir mal die ganzen Schwimmbäder alles an. Ne? Das sind alles so Dinge, alles was so ein bisschen, ich sag mal, der öffentlichen
Widmung,
Wohlfühlung. Ja, genau. Das ist halt alles nichts, wo man partout davor steht und denkt, oh geil, ich habe jetzt eine Veranstaltungshalle, jetzt mal richtig Kohle. Ne? Ich habe übrigens, da muss ich dazu sagen, wir haben ja im Vorfeld schon über Podcasts und so geredet. Ich habe einen neuen Podcast gefunden, 90s Popcrime Podcast. Und da ging es um den Tod von, wie hieß er, Hans Meisel, den ehemaligen Bierkönig von Mallorca. Der hat in den 90er Jahren mit seinem Bierkönig auf Mallorca pro Tag mehr als 100.000 Euro Umsatz, Gewinn gemacht. Gewinn pro Tag.
Wow.
Ja, und der hat immer das Geld, das wurde im Keller gezählt, in schwarzen Müllsäcken auf seinem Cabrio nach Hause gefahren. Voll verrückt. Müsst ihr euch mal anhören. Das war der Hammer. Und da habe ich gedacht, also stell dir mal vor, der ist ja dann umgebracht worden auf ganz widerliche Art und Weise, aber stell dir mal vor, so einer ruft dann an und sagt, ich möchte gerne meinen Bierkönig verkaufen, bewertet das doch mal. Das muss ja jetzt nicht auf Mallorca sein, kann ja einfacher halt halber dann, weiß ich nicht, in München sein oder sowas. Und dann stehst du wie immer da und das ist ja etwas, ich weiß nicht, Tim, ob du das noch nachvollziehen kannst, weil du ja gut versorgt bist, ja, von euren, aber du stehst ja im freien Markt, ich meine, du kennst das aus der Vergangenheit da und denkst dir, was mache ich denn jetzt? Ja, und ich sag mal, gefühlt 40% unserer Podcast-Themen handeln von, wie komme ich denn verdammt nochmal an diese Marktdaten irgendwie ran? So, und ich sage immer, ach Leute, traut euch einfach irgendwas zu machen, weil wenn euch niemand beweisen kann, dass es falsch ist, dann wird es wohl irgendwie richtig sein. Jetzt kommt natürlich CBRE da um die Ecke und sagt, ja, wir haben aber eine Research-Abteilung und sorry, aber
über Bierkönige.
Ja, das Thema ist ja, wir verfügen ja über Kollegen, die sind vor Ort. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn wir jetzt angesprochen werden von einer Bank, die im Ausland investiert ist oder beziehungsweise die im Ausland Objekte finanziert, dann ist ja so, dass wir nicht selber irgendwie ins Ausland fahren, sondern wir rufen unseren Kollegen oder unsere Kollegen an, die vor Ort bewerten, die den Markt auch kennen. Das ist ja immer genau das. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also bewerte nur in Märkten, die du auch kennst. Das ist ja immer so der im Privatkundenbereich, nimm immer den Gutachter, der auch vor Ort sitzt, weil der kennt ja den Markt auch genau. Und dann ist es auch mal gut, den Makler um die Ecke mal anzurufen, weil der hat nämlich auch tolle Comparables und sagt dir, hey, für 30-fach das Mehrfamilienhaus in Stade wird ein bisschen schwierig. Ne? So, bitte. Also, so, ja, sorry, ja, weiß nicht.
Wie bitte?
Das ist schon gut.
Okay.
Triple A-Lage, ne? Aber
ja.
Ach ja.
Das sind ja solche Themen, ja, also das macht es auch aus in so einem großen Haus, dass du entsprechend jemanden auch dort sitzen hast. Und das andere.
Hast du einen Einblick, wie die Daten beispielsweise erheben? Machen die Umfragen zum Beispiel oder Also, weil
anders. Investorenumfragen, es gibt Bankenumfragen bei uns und so weiter, die werden auch ordentlich bespielt. Mhm. Die Researcher von uns, die bereiten das entsprechend auf und auch veröffentlichen das auch. Also gerade auch so diese Marktbarometer, wie sieht denn der Investor aktuell den Markt oder was fragt der nach? Was denkt er in einem Jahr? Was denkt er über 26 und so weiter? Das wird entsprechend auch bei uns veröffentlicht.
Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein ganz guter Punkt, auch für die kleinen Sachverständigen, die einen Mann oder eine Frau Betriebe. Was, finde ich, viel zu sehr vernachlässigt wird, ist das eigene Nachverfolgen der Ergebnisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gutachten schreibe, weil die, weiß ich nicht, Erbengemeinschaft überlegt, das Objekt zu verkaufen, ja, einfach mal nachzufassen, was war denn das tatsächliche Transaktionsvolumen, ja, also der tatsächliche Kaufpreis, das nachzuhalten und eine eigene Kaufpreissammlung zu führen, um dadurch wieder auch Ableitung machen zu können. Ich meine, dann habe ich eigentlich die geilsten Marktdaten, wenn ich den Job mache, ja. Weil ich sag mal ganz einfach, ich habe vielleicht in den letzten 3, 4, 5 Jahren habe ich von einer Immobilienart in einer, ich sag mal, Lage, ja, in der Metropolregion Hamburg x Gewerbehallen bewertet. Ja, und ich habe tatsächlich dann eine entsprechende Anzahl von Kaufpreisen. Dann kann ich ja zum Beispiel da Liegenschaftszinssätze mir selber ableiten. Ja. Oder ich habe halt
Vergleich. Würde es vielleicht so nicht bezeichnen oder so, ne? Weil die sind ja einfach auch im Bundesgesetz sozusagen verankert. Also wer hat Liegenschaftszinssätze abzuleiten? Das steht ja, ich glaube, weiß nicht, Paragraph 199 Baugesetzbuch. Will mich jetzt nicht festlegen, also die Gutachterausschüsse. Ne?
Ja, also in der Immowert A steht ja auch, man soll erst die Daten nehmen und wenn die nichts haben, was ja in der Regel dann der Fall ist bei solchen Assetklassen, dann
das habt ihr, das kannst du es auch selber machen. Im Podcast mit, wann sind Gutachten plausibel? Den habe ich jetzt erst gehört.
Carsten, der kam letzte Woche mit Carsten, raus. Genau.
Das fand ich sehr interessant, weil das Thema war eben mit diesen Liegenschaftszinssätzen, wenn die Spannen sehr, sehr groß sind, welchen willst du denn jetzt nehmen? Welcher ist denn jetzt plausibel? Wenn man mal anders an die ganze Geschichte rangeht, das ist ja halt letzten Endes, was ist ein Liegenschaftszinssatz? Also die durchschnittliche Verzinsung von Erträgen in einer Lage, das ist ja der Durchschnitt sozusagen. Also ich muss ja dann mein Objekt angucken, ja, und den Objekt spezifisch dann auch ableiten. Dann ist es immer so, dass ich halt immer dann, also ich prüfe ja auch viele Gutachten und da ist es tatsächlich so, dass mir das dann teilweise immer zu schwammig ist. Ne? Hey, ich nehme jetzt den 3,0% oder so, begründet das aber nicht. Am Ende ist doch auch ein Ertragswertverfahren wie ein Sachwertverfahren auch, es ist eine statische Berechnung. Also jeder kann rechnen. So. Was mir ganz oft fehlt, ist ja die Plausibilisierung des Ergebnisses des Ganzen. Mhm. Ob der Liegenschaftszinssatz 3,0 ist oder 3,5 ist, ist ja in dem Moment erstmal für die Berechnung ja wichtig. Aber die Frage ist doch letzten Endes, was kommt denn unten bei raus? Ja,
absolut.
Und passt denn das, was ich dort ausgerechnet habe, also das, sorry an alle, aber wir machen hier plus, minus, mal geteilt, ein bisschen Rentenbarwert. Das war es ja eigentlich auch schon. Das ist ja jetzt keine hohe Mathematik. Ich muss dafür ja keine Mathematik studiert haben. Aber wir müssen gucken, wir sind ja Marktwertschätzer. Das heißt, wir sind ja keine Berechner sozusagen, sondern ich muss ja auch darlegen, ob der errechnete Wert, ob der auch passt. So, und welche... Da kommt ja unten noch was bei raus beim Ertragswert. Rohertragsfaktor kommt dann meistens raus. Eine Rohertragsrendite kommt auch raus. Jetzt muss ich das ja irgendwie nehmen und irgendwie miteinander vergleichen. Ich habe vielleicht noch einen Kapitalwert, ne, pro Quadratmeter oder so, wo ich dann auch sage, okay, ich muss das jetzt mal noch irgendwie vergleichen. So. Mhm. Und das Thema ist ja dann, wenn ich in diese Gutachterausschuss, wenn ich in die Immobilienmarktberichte von Gutachterausschüssen dann halt schaue, wo dann eben der Berichtszeitraum, der ist halt von vor 3 Jahren, der Berichtszeitraum. Also kann ich diesen Liegenschaftszinssatz überhaupt noch übernehmen? Also haut das hin. Da gibt es ja noch, das muss ich ja irgendwie halt gucken. Weil letzten Endes, wenn wir ganz starr, gerade auch in den A-Lagen, wenn wir ganz starr einfach diese Liegenschaftszinssätze übernehmen würden, kommen wir auf Ergebnisse, die sind heute am Markt nicht mehr platzierbar. Das heißt, du wirst heute das Mehrfamilienhaus fürs 30-fache nicht mehr am Markt platzieren können. Wenn du einfach starr diese Liegenschaftszinssätze übernimmst, das funktioniert nicht mehr. wir müssen auf andere Kennzahlen auch gucken. Und gerade auch in diesem Renditebereich, also Renditeimmobilien, die auch konkurrieren miteinander, dann muss ich eben Kapitalmarkt verstehen. Da muss ich gucken, was gibt es denn noch für Renditen am Kapitalmarkt? Und dann ist zum Beispiel die für so Immobilieninvestoren ist die 10-jährige Bundesanleihe interessant. Das ist ja so der risikolose Zins. Und warum? Wir sind AAA geratet in Deutschland. Also wir haben ein sehr, sehr sicheres Land sozusagen. Also man geht ja auch nicht davon aus, dass die Bundesrepublik irgendwo in den nächsten Tagen Insolvenz geht, ja, oder in Insolvenz geht. Also die Bundesanleihe, die ist ja sehr niedrig verzinst, die ist ja sehr, sehr sicher. So. Mhm. Und jetzt hast du praktisch auf diesen, also wir können ja auch die Bundesanleihe, kannst du ja kaufen als Investor auch so. Und wenn du halt sagst, okay, ich mache jetzt aber ein Immobilieninvestment, dann steckt da ja viel mehr Risiko drin. Dein Mieter fällt aus, das Objekt brennt ab, irgendwas, Sturm, Fluten und so weiter. Genau. Ja, das kann ja alles.
Verwaltungsaufwand.
Verwaltungsaufwand, ja genau, aber Cashflow fällt viel, viel schneller auch aus sozusagen. Dann brauche ich ja auf diese Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe einen entsprechenden Zinsaufschlag, weil ich brauche ja als Investor, muss ich ja das Risiko abfangen mit meiner Rendite. Ich brauche entsprechend mehr Rendite, wenn ich in die Immobilie halt investiere.
Genau.
Und wenn ich halt blind Liegenschaftszinssätze übernehme, dann kann das dazu führen, dass ich heute Nettoanfangsrenditen dann errechne, ja, sozusagen, die im unterhalb der Bundesanleihe liegen. Das ist unplausibel. Das wird keiner tun. Es sei denn, er ist ein Liebhaber und Liebhaberei bewerten wir nicht. Also es ist, wir bilden den allgemeinen Markt ab und da muss man ein bisschen das auch so, finde ich, auch schärfen. Das machen wir auch gerade auch bei unseren jungen Kollegen, dass man halt eben sagt, versetz dich in die Lage, du wärst selber ein Investor, würdest du dieses Objekt kaufen? Das ist genauso, als wenn ein Architekt kommt und sagt, Herr Erbe, Sie haben das Ding hier für 20 Millionen bewertet, ich habe aber 25 verbaut. Das geht so nicht. Dann sage ich, doch, das geht so, weil der Markt einfach aktuell nicht bereit ist, Ihnen diese 25 Millionen Euro zu geben.
Absolut.
Also nicht den vollen Euro Baukosten. Und wenn man das dann mal einfach übernimmt, also die GIF hat ja mal definiert, was die Nettoanfangsrendite ist. Also das ist die, ich lese mal kurz vorher, Jahresvertragsmiete minus Bewirtschaftungskosten mal 100 durch Marktwert plus Anschaffungskosten. Mhm. Das ist ja in der Berechnung im Ertragswertverfahren gar nicht enthalten. Drin. Also die Anschaffungskosten sind da ja gar nicht drin. Das ist ja auch alles bereinigt. Also wir gucken ja bei den Liegenschaftszinssätzen auch auf bereinigte Kaufpreise. Das heißt, abzüglich BOGs, also theoretisch muss ich ja meinen vorläufigen Ertragswert miteinander vergleichen, damit ich nicht Äpfel mit Birnen vergleiche und nicht nach dem Abzug oder Hinzuziehung der BOGs.
Kaufpreise sind halt keine Vergleichspreise.
Ja, richtig. Ja. Und da muss man einfach gucken, dass man halt dann sich in der Nebenrechnung, wir machen das tatsächlich auch, also wir zeigen das auch ja anhand von Graphen, die Bundesanleihe ist einsehbar, auch der Leitzins ist einsehbar. Wie gesagt, die großen Häuser veröffentlichen Spitzenrenditen, also das beste Produkt am Markt, ja, in einer Core-Lage, ja, das sind so, da muss man sich mit beschäftigen, einfach auch als Gutachter, auch wenn ich ein Mehrfamilienhaus bewerte. Wie funktioniert das?
Ja. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt oder Aspekt, der da rauskommt, ist, wir sind halt keine Berechner, ja, nee. Wir sind Wertermittler. Ja. Das ist schon mal für mich das Wesentliche. Das andere ist, wir werden da in der nächsten Folge noch etwas mehr drauf eingehen, auch nochmal aufs Thema Marktratenableitung. Wenn du jetzt eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung hast, ja, und du hast, weiß ich nicht, bleiben wir mal bei den Hallen, du bist in der glücklichen Situation, hast von 15 Hallen Kaufpreise, so. Und du kannst sie gut nachbewerten, die Datenlage ist gut, dann hast du auch vielleicht Reinerträge, ja, oder du hast einfach Roherträge beispielsweise mitgeliefert. So, dann kannst du ja modellhaft die Reinerträge rausrechnen und kannst dann entsprechend sogar eine Iteration durchführen für einen Liegenschaftszinssatz. So, ja. Wenn ich jetzt auf Basis meiner Auskunft aus der Kaufpreissammlung, die meisten gehen ja hin, nehmen dann, weiß ich nicht, den bereinigten Kaufpreis in Euro pro Quadratmeter und sagen, okay, ich habe einen Vergleichsfaktor. Hm. Was ich dann aber auch nochmal machen kann, wenn ich solche Daten habe, ist zu sagen, okay, ich nähere mich da jetzt mal, also iterativ, dem Liegenschaftszinssatz. Und wenn ich dann jetzt in meiner Wertermittlung Liegenschaftszinssatz, weiß ich nicht, von 3% angegeben habe, Durchgängig liege ich aber in der Auskunft aus der Kaufpreissammlung bei einem Liegenschaftszinssatz von 4,5%. Da muss ich mir ja immer die Frage stellen, ja, ist das was, weiß ich nicht, Sprengnetter Kleiber, wer auch immer, da irgendwo mal veröffentlicht hat, noch richtig. So. Mhm. Und es wird natürlich aufgrund der, ich sag mal, der Präsenz im Internet, der Marktdatenpräsenz im Internet immer schwieriger. Ich habe zum Beispiel immer den Punkt, wenn du Hallen bewertest, dann landest du bei der Recherche als allererstes immer mal bei den Industrial Bundles von Industrial Port. Mhm. So. Und wo ich dann immer sage, ja, ist total gut, dass du was hast, aber Vorsicht. Weil du weißt nicht, aus wie viel Marktdaten ist das abgeleitet. Das sind ja eher dann auch statistische Modelle, weil es das ja für jede Adresse in Deutschland gibt. Ne? Das muss man vielleicht auch mal den Leuten da draußen sagen, wenn ihr etwas habt, was ihr quasi für jede Adresse in Deutschland bekommt, dann kommt das aus statistischen Modellen. Und die müssen immer schon nochmal geprüft werden. So. Mhm. Und dann habe ich halt das Problem mit der Modellbeschreibung, dass ich halt gucke. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, da ist irgendwie kein Mietausfallwagnis drin. Ja, was ist denn damit? Weil in diesen Industrial Reports werden ja immer nur Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten angegeben. Und dann haben wir selber ja schon in der Nachbewertung gemerkt, manchmal komme ich da gar nicht auf die Liegenschaftszinssätze, die da für Produktion oder Lager oder Logistik angegeben werden. Und das ist so, das finde ich immer brandgefährlich, zu sagen, sich zu freuen und zu sagen, geil, ich habe jetzt endlich was. Deshalb verwende ich das jetzt auch, ohne zu wissen, dass das möglicherweise auch einfach nicht scharf sein kann.
Das Thema haben wir ja bei der amtlichen Wertermittlung, dass du dich darauf stützen kannst, weil sie ja amtlich ist. Und deswegen hat die ja auch so einen hohen Stellenwert auch in Deutschland. Und es ist auch wichtig, dass sie das hat. Und es ist ja auch geschützt durchs BauGB. Ich selber sitze auch in einem Gutachterausschuss hier in Erfurt. Die machen wirklich gute Arbeit, die Kollegen. Also das ist ja ein Thema mit dieser, auf welche Daten kannst du dich beziehen? Ich würde ein Problem bekommen, wenn du halt rein aus deiner eigenen Datensammlung irgendwelche Vergleichsparameter halt nimmst, ohne jetzt nochmal auf andere zu schauen. Aber ich gebe dir recht, hinter die Fassade gucken, wie sind diese Daten entstanden, die da mal veröffentlicht werden. Sind die vielleicht durch Befragungen entstanden? Wenn ja, wer hat die denn da befragt und wer hat da die Antworten gegeben? Also welches wirtschaftliche Interesse steht denn auch irgendwo dahinter, bestimmte Marktdaten eben halt abzufragen und auch zu veröffentlichen beispielsweise? Das muss man ja auch gucken.
In dem Zusammenhang übrigens ganz kurz noch ein Einschub. Und zwar, es gibt gerade im Moment am Bundesfinanzhof gerade ein Verfahren, in dem der BFH darüber entscheiden soll, inwieweit Bodenrichtwerte angegriffen werden können, also rechtsmittelfähig sein könnten oder sollten. Wow. Weil Bodenrichtwerte sind ja nicht rechtsmittelfähig. Ja, also ich kann gegen den Bodenrichtwert per se nicht gesetzlich oder rechtlich vorgehen. Und das führt ja natürlich gerade im Grundsteuerbereich immer dazu, dass es da große Abweichungen gibt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, wir können sehr viele Marktdaten, können wir, also oder andersrum, in einem Grundstücksmarktbericht werden alle Marktdaten präsentiert. Dann erscheinen sie auch alle erstmal auf einer Ebene gleich. Ja, wenn ich aber jetzt nur mal speziell die Bodenrichtwerte rausnehme, dann habe ich ja die Situation, ich habe in der Regel mehr Bodenrichtwertzonen, als dass ich Kaufpreise habe. Die Kaufpreise sammeln sich in der Regel in Neubaugebieten und in den Ballungszentren. Ja, so. Und das heißt, auch du bist ja im Gutachterausschuss, Anne ist auch im Gutachterausschuss, ich auch. Wir wissen ja, wie dann letzten Endes in der Fläche, sag ich mal, die Bodenrichtwerte ermittelt werden. So. Und da muss man sich die Frage stellen, was wäre denn jetzt, wenn jetzt Bodenrichtwerte rechtsmittelfähig sind? Du hast gesagt, die sind geschützt durchs BauGB, das ist auch in Ordnung. Die sind doch in der Immowert-V nochmal klar definiert. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, Bodenrichtwerte müssen rechtsmittelfähig sein, erstmal traut sich dann gar kein Boden, also kein Gutachterausschuss mehr Bodenrichtwerte abzuleiten, gefühlt, weil sie alle Schiss haben, dass wir dafür einen auf den Deckel kriegen. Und das andere ist, dann kommen nachher irgendwelche Gerichte, vor allem vielleicht so, ich bin mal wieder bei meinen Freunden vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg, die mit ihrer Pseudokompetenz dann sagen, nee, das hat der Gutachterausschuss falsch gemacht, der richtige, korrekte Bodenrichtwert wäre anzusetzen mit X. Und dann muss man sich die Frage stellen, welche Nachwirkungen hat das denn dann für alle anderen Wertermittlungen auch? Und dann kommen wir in einen Bereich, wo ich sagen muss, das funktioniert nicht. Deshalb ist es manchmal gut, dass manche Dinge auch so oberflächlich sind. Ich muss es nur einfach wissen, dass sie so oberflächlich sind, auch wenn es vielleicht anders erscheint.
Und sie in einen Gesamtkontext einordnen. Und ich finde, das hast du heute sehr, sehr schön rübergebracht, Tim. Also, dass wir, weil wenn wir uns an die letzten 3 Jahre erinnern, wir hatten quasi keinen Zins. Also, als ich angefangen habe, in der Bank zu lernen, war es 2014. Da verabschiedete sich der Zins so langsam, bis wir dann wirklich tatsächlich irgendwann keinen mehr hatten. Und wir dann unseren Kunden auf die Sparbücher, nee, das war damals schon auch auf Girokonten, den sogenannten Verwahrentgeltzuschlag erklären mussten, weil Strafzinsen gab es ja nicht. Und das hat sich natürlich jetzt komplett gedreht. Jetzt haben wir auf einmal wieder Alternativen. Wir haben wieder festverzinsliche Wertpapiere. Also Fondsanlagen und Ähnliches gab es ja auch davor und war noch beliebt. Und die spielen ja auch im Immobiliensektor eine ganz große Rolle. Aber einfach mal zu verstehen, dass wenn ich im Kapitalanlagebereich arbeite, ich momentan mit dem Produkt meiner Immobilie in eine direkte Konkurrenz zu anderen Anlagen trete und das natürlich mit dem gewissen Risikozuschlag versehen muss. Und ich finde trotzdem, das auch, also wir haben es ja gerade für einen Kunden gehabt, da ging es um Arztpraxen, ja, und ich finde, dass so gute Hilfsmittel auch in der Erklärung sind, ja, weil meistens natürlich auch die Eigentümer solcher Einheiten schon ein bisschen mit der Materie vertraut sind, denen halt einfach mal wegzuargumentieren, schauen Sie mal, mit den Vorstellungen, die Sie hier haben, die Sie vielleicht sogar brauchen, um eine Schuld noch abzulösen, das war hier so das Problem, reden wir von der und der Kennzahl, das ist einfach schlichtweg nicht darstellbar. Das finde ich mittlerweile zum Beispiel auch im ganz klassischen Einfamilienhausbereich sehr, sehr schön, den Leuten auch mal die Wunschvorstellung eines Kaufpreises oder die Wertvorstellung mal in der Kreditannuität so wieder zu spiegeln, zu sagen, von was reden wir denn jetzt aktuell? Also wir können das momentan, glaube ich, neu denken und dafür ist es aber sehr wichtig, diese Scheuklappen ein bisschen abzunehmen. Und als hier die Dienstjüngste in der Runde, muss ich sagen, ist das, glaube ich, so der erste Schritt, überhaupt erstmal laufen zu lernen in der Wertermittlung, ne? Also die Verfahren zu verstehen, die Wertbeeinflussung der Immobilie zu verstehen, um danach dann diesen Schritt in die Exzellenz zu machen, den du ja hier jetzt mitgegeben hast, die Immobilie halt im Gesamtkontext des Kapitalmarktes mitzusehen. Um dann natürlich sich dahingehend auch bei der Preisfindung realistisch beeinflussen zu lassen.
Das hast du schön zusammengefasst.
Gut gesagt, ja. Genau, danke.
Dankeschön.
Wenn ich noch einen ganz kleinen Tipp irgendwo abgeben darf, gerade an die, unbedingt, die sich selbstständig machen wollen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja,
einfach aus der Erfahrung, die ich sammeln durfte. Einfach wichtig ist, Experte zu werden, weil die Experten werden auch gehört. Also das Thema ist öffentliche Bestellungen oder Zertifizierungen auf Grundlage der DIN. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Einfach was die Akzeptanz betrifft. Mir wird eher geglaubt als derjenige, der keinen Rundstempel trägt. Mhm. Gerechnet haben wir beide das Gleiche. Ja, oder ich habe vielleicht einen abweichenden Wert, da wird mir eher geglaubt, so heißt das auch. Also das ist wichtig. Vor allen Dingen auch in die Lage versetzen des Kunden, wofür braucht er mein Gutachten überhaupt und reicht meine Qualifikation da überhaupt aus, damit die dann entsprechend auch anerkannt wird. Also es bringt ja nichts, für 4.000 Euro ein Gutachten zu erstatten, das wirklich auch toll ist und was auch wirklich alles einhält. Aber am Ende wird das Gutachten irgendwo vorgelegt und es scheitert irgendwo an der Qualifikation oder die noch vermeintlich nicht vorhanden ist. Da muss man sich auch immer selber hinterfragen und das ist auch sehr, sehr schwer. Das heißt, ihr sprecht ja auch immer davon, macht es erstmal nebenberuflich, um einfach auch Erfahrung zu sammeln, beziehungsweise um das auch abzufedern, dass man vielleicht auch am Anfang nicht so schnell an Aufträge auch kommt. Das wird sich ändern, wenn man zertifiziert ist oder eine öffentliche Bestellung haben. Und das andere ist, Experte zu werden. Experte wirst du auf der einen Seite nur durch dich selbst, lebenslanges Lernen. Ich beschäftige mich halt mit dem Riesenthema Immobilienwertermittlung. Wertermittlung ist so breit und so groß. Also ich glaube, das hatte mir mal jemand gesagt in der IHK, es gibt kein größeres fachliches Gebiet als die Immobilienbewertung. Alle anderen Gebiete, wo öffentlich bestellt und vereidigt wird, und es sind ein paar hundert, haben lange nicht diesen fachlichen Umfang wie beispielsweise Immobilienbewertung. Und da braucht man auch einfach ein paar Jahre und auch Fälle, um sich dort einzulesen, weil ihr lernt zwar immer diesen Standardfall in der Ausbildung, den hast du aber in der Regel nie. So. Und ja. Das andere Thema ist, wie wirst du noch Experte in dem Moment, wo jemand anderes sagt, du bist ein Experte und das kannst du entsprechend auch machen im Gutachterbereich. Lass dich öffentlich
vielleicht bestellen.
Berufung sozusagen, ja, in die Gutachterausschüsse. Das ist ein Thema, wo die öffentliche Hand sagt, man braucht dich als Experten. Das sind auch immer solche Themen. Wir haben das auch, die Anne und ich, ja, wir sind ja beide IHK-Prüfer auch. Da kann man auch entsprechend auch Know-how einsammeln. Das sind so Themen. Ich saß mal im Umlegungsausschuss als Sachverständiger in der Stadt Jena. Mhm. Das war auch sehr, sehr interessant. Genau, Gutachterausschuss mache ich viel, IHK mache ich viel. In dem Prüfungsausschuss. Ich bin im Prüfungsausschuss der HYPZERT. Das sind Themen, wo man auch als Experte wahrgenommen wird. Und das sind auch wichtige Themen. Also gerade auch die Zertifizierungsstellen, die geben dann entsprechend auch dann, was weiß ich, meine Fachgruppe mit oder wie auch immer, wo man auch mal Teil werden kann. Das kann ich halt jedem empfehlen. Das ist vielleicht eher eine Langsicht. Also da braucht man auch so 10 Jahre, um dann überhaupt erstmal so ein Know-how auch aufzubauen. Aber das sind einfach so Themen. Und beschäftige dich einfach auch nebenbei mit zum Beispiel eurem Podcast, mit dem Podcast vom Peter Ache, Robert Kriegenbring. Auch mal dem Podcast von Ron Hess, die Immobilienwirtschaft, die ist vielleicht ein bisschen breiter. Gibt es ein Thema mit Steffen Berger, der mal über Immobilienbewertung spricht, wie man sozusagen damals mal angefangen hat, in einem Großportfolio überhaupt loszulegen. Ja, wie geht das so? Sehr, sehr zu empfehlen. Also Grüße an beide an der Stelle. Und ja, das sind so Themen, also einfach auch, wenn man auf dem Fahrrad ist schwierig, aber wenn man halt mit dem Hund Gassi geht oder so, Kopfhörer rein, Podcast hören, man nimmt es halt irgendwie auch mit. Das sind tolle Themen. Ja,
absolut. Auf jeden Fall.
Und gucken, womit sich die Großen beschäftigen, das ist auch ganz wichtig. Also gerade auch AVMs habt ihr auch schon beschrieben. Mhm. Machine Learning, Automatisierung, Effizienzsteigerung und so weiter. Mit welchen Märkten beschäftigen die sich gerade und so weiter. Wir als CBRI haben letzte Woche ein Bewertermagazin veröffentlicht, wo unsere Bewertungsexperten, ich bin da auch mit drin, einfach mal sagen, was sie gerade beschäftigen, ja, mit was beschäftigen sie sich. Da sind zum Beispiel auch ein großer Beitrag zu Data Center drin. Also Patrick, wenn du hier die nächsten Data Center Portfolios hier bewertest, gerne da mal reingucken. Das ist auch entsprechend kostenfrei einsehbar. Also gucken, womit sich die Großen beschäftigen. Das erweitert auch den eigenen Horizont, auch wenn ich in einem ganz bestimmten Bereich, in einer ganz bestimmten Region arbeite. Ja.
Aber trotzdem, das hast du sehr schön gesagt, die Demut halt mitbringen. Ne? Also wie gesagt, immer. Sich selbst aus seiner Kompetenzen bewusst sein. Und wenn man halt nicht in der Lage ist, irgendwas begleiten zu können. Ich finde, das fängt auch schon bei überregionalen Aufträgen an, weil ich sage mal, wenn ich auch hier sage, ich verstehe den Gera-Immobilienmarkt, ich verstehe die ländliche Region hier sehr, sehr gut, ich kann mir vorstellen, wie sich hier ein tatsächlicher Marktpreis bildet, muss das jetzt nicht für Nürnberg zutreffen oder für gar München oder irgendwas. Ne? Also auch da ist sicherlich immer so ein bisschen die Versuchung sehr leicht zu sagen, oh, ich kriege hier einen überregionalen Auftrag, ja klar, fahre ich dahin, ist doch kein Problem. Ja, aber die Frage ist, könnt ihr wirklich diesen Mehrwert bieten, oder ihr habt tolle Leute, auf die ihr zurückgreifen könnt. Also deswegen vielen, vielen lieben Dank für diese Insights von jemandem, der vom Einzelkämpfer warst du ja tatsächlich jetzt in
teilweise, ja.
Ganz auch mit große mehreren Strukturen, Leuten.
Aber ja.
Na, tatsächlich eingerückt ist. Groß, und wir bleiben uns regional erhalten. Das ist das Schöne tatsächlich. Ja. Und ich freue mich ganz, ganz sehr auf das, was noch kommt. Und vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Einblicke für unsere Hörerinnen und Hörer. Und deswegen, ihr Leutchen da draußen, egal wo ihr gerade sitzt, irgendwo in den Top 7 in einer coolen Büroetage oder in eurem Büro hier in der Kreizer Straße in Gera, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.
Danke für die Einladung. Bis bald.
Ja, ciao. Tschüss.